An seinem Hof verkehrten Vertreter der verschiedensten religiösen Richtungen, auch Jesuiten aus Goa gehörten dazu. Der Herrscher schätzte den Austausch, stieß damit bei der Orthodoxie jedoch zunehmend auf Kritik. Der Konflikt ging so weit, dass Akbar den Bruch mit der sogenannten Ulama wagte, dem mächtigen Berufsstand der Religionsgelehrten des Islam. Er kündigte an, fortan selbst Gesetze auf der Basis des Koran erlassen zu wollen. Seine Nachfolger verließen Akbars Schiene der Toleranz und machten eine Politik, die nur Muslime begünstigte. In der Zeit des berühmten Großmoguls Shah Jahan, 1627 bis 1658, der das Taj Mahal erbauen ließ, hatten die orthodoxen muslimischen Gelehrten wieder so viel Einfluss, dass sie den Herrscher dazu zwingen konnten, hart gegen Nichtmuslime vorzugehen. Das schuf eine Kluft in Indien, die während der britischen Kolonialherrschaft oft politisch instrumentalisiert wurde. Die Briten verstanden es, Konflikte zwischen Hindus und Muslimen zu schüren, um sich anschließend selbst als Garant für Sicherheit und Stabilität zu präsentieren. Bis heute gibt es zahlreiche Spannungen zwischen Muslimen und Hindus in Indien, aber auch zwischen Indien und Pakistan. Viele dieser Konflikte haben ihre Wurzeln in der Geschichte der muslimischen Herrschaft über Indien und in der Zeit ihres Machtverlusts durch die britische Kolonialherrschaft. In Ägypten, Damaskus und Nordafrika waren es die Mamluken, die im 13. Jahrhundert zu einer neuen Macht aufstiegen, jene Militärsklaven, die im Laufe der Jahrhunderte von den arabischen Kalifen und Fürsten ausgebildet worden waren, um ihre Macht zu sichern. Die meisten von ihnen waren türkstämmige Söldner oder ehedem entführte osteuropäische und südrussische Sklaven. Sie nutzten den Zerfall des Kalifats in Bagdad und die Schwäche der anderen arabischen Reiche und erhoben den Anspruch selbst, die Macht zu übernehmen. Geholfen hat ihnen dabei, dass sie die letzte Bastion im Kampf gegen die Mongolen und die Kreuzritter gewesen waren. Da die Mamluken überhaupt keine religiöse Legitimation hatten, installierten sie zunächst einen Marionettenkalifen aus der Abbasiden-Dynastie, bis sie ihre Macht konsolidiert hatten und sich selbst zu Sultanen ernannten. Sie verließen sich auf den Volkssufismus als Machtinstrument und förderten die Sufi-Orden, verlangten aber von den Sufi-Meistern Loyalität gegenüber den Herrschern und ihren Generälen. Ähnlich verfuhren sie mit den sunnitischen Gelehrten der Al-Azhar-Moschee, die dem Druck nachgaben und die Mamluken zu den Verteidigern des Islam erklärten, obwohl diese nicht nur gegen Mongolen und Christen, sondern auch gegen die muslimischen Seldschuken kämpften. Die Zeit der Mamluken war zwar stabil und der Handel florierte, was zum Entstehen einer neuen, reichen Schicht beitrug, vor allem in Ägypten. Da sich die Bildung aber lediglich auf die Religion beschränkte, kam es zur Stagnation des Wissens. Während dieser Zeit vergaßen die Muslime, dass es Al-Farabi, Avicenna und Rumi gab. Die Gedanken von Ibn Taymiyyah und Al-Ghazali bestimmten sowohl die Theologie als auch den Sufismus. In einigen Gebieten des Iran, Afghanistans und Teilen Zentralasiens stieg Anfang des 16. Jahrhunderts die Dynastie der Safawiden auf und installierte den Schiismus als Staatsreligion, obwohl viele Untertanen in ihrem Reich Sunniten waren.